Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst und zur Predigt. Und bevor ich beginne, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen deinen Namen, Herr, und wir danken dir wirklich, dass wir heute Morgen zusammenkommen können, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, öffne du nun unsere Herzen für dein Wort, Herr, bist du mit uns, seid du auch mit mir, Herr, und ja, dass ich dein Wort vermitteln kann, so wie du es gerne möchtest. Ich bitte dich darum und lobe und preise dich im Namen von Jesus Christus. Amen. Ihr seht es, worum es geht. Heute meint die, wie ihr wisst, sind ja die Titel meiner Predigten immer sehr kurz. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Auflehnung beschäftigen. Und dabei geht es natürlich in erster Linie um die Auflehnung von uns Menschen gegenüber Gott. Und diese Auflehnung und vielleicht sogar Rebellion teilweise kann sich in unterschiedlichster Art und Weise äußern oder manifestieren. Dem möchten wir in den nächsten Minuten nachgehen und auch versuchen, die Gründe für unsere mehr oder weniger ausgeprägten Hang zur Auflehnung zu ergründen. Ich spreche ja nicht, hoffentlich nicht vor allem von uns hier drin, sondern von den Menschen ganz allgemein. Und wie immer wollen wir das auf der Grundlage der Bibel, Gottes Wort machen, das sage ich ja am Anfang von jeder Predigt, wie ihr auch wisst. Und das ist aber nicht nur einfach eine leere Floskel, sondern weil es wirklich extrem wichtig ist, dass wir auf der festen Grundlage der Bibel, der Schrift, an die Themen herangehen, an die Probleme der Zeit herangehen und nicht mit irgendwelchen persönlichen Ansichten oder Meinungen. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass wir unbewusst vielleicht sogar uns selbst gegen Gott auflehnen und uns quasi selbst in die Irre führen. Ich möchte heute sozusagen als Vorspann oder als Exkurs etwas ausführlicher darlegen, warum es so wichtig ist, dass wir eben auf der Schrift gründen. Erst einmal geht die Bibel ja nicht davon aus, dass wir Christen uns nicht mehr irren könnten, sondern sie lehrt uns, dass wir einen Lern- und Reifeprozess durchlaufen sollen, im Laufe dessen wir geistig gesehen von der Milch auf feste Nahrung wechseln können. Im Epheserbrief in Kapitel 4, in den Versen 11 bis 6, lesen wir dann: Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsend in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt, verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Soweit diese Verse aus dem Epheserbrief. Das sind wunderschöne Verse, finde ich. in denen beschrieben wird, wie wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde heranreifen und eben aus der Unmündigkeit herauskommen können. Auch hier übrigens nicht durch eigene Leistung, sondern, wie es heißt, von ihm aus. Jesus Christus vollbringt der ganze Leib dies. Ein weiterer Punkt, wieso es eben so wichtig ist, auf die Bibel sich abzustützen und sonst auf nichts. Wir wissen, dass unsere Erkenntnis vorerst zumindest das Stückwerk ist. So formuliert es Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 13, den Versen 9 und 10. Dort heißt es, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Erkenntnis und Weissagung haben also sozusagen Stückwerkscharakter. Man kann das vergleichen mit einem Puzzle, wo wir ganz viele Steine haben, die sich dann nach und nach zu einem Bild zusammenfügen und wir es dann erkennen können. Dieser Stückwerkcharakter ist unzulänglich und dem sollten wir uns in aller Demut einfach bewusst sein, dass unsere Erkenntnis eben immer nur Stückwerk ist, auch wenn sie nach und nach wachsen kann. Und sicher ist uns durch den Geist Gottes Erkenntnis in reichem Maß geschenkt worden und wir wissen alles, was zum Heil notwendig ist. Das ist ja das Wichtigste. Aber Gott in seiner Vollkommenheit können wir noch nicht erkennen. Das Stückwerk wird weggetan, wie es heißt, wenn das Vollkommene da ist, Jesus Christus und sein Reich. Wir werden auch davor gewarnt, das Evangelium zu verändern, im Galaterbrief 1, Kapitel 1, vom Buch Gottes etwas wegzunehmen oder dazu zu tun. In der Offenbarung, Kapitel 22, können wir das nachlesen. Oder über das hinauszugehen, was in der Schrift steht, was geschrieben steht, im 1. Korinther 4, 6. Eine Gefahr, vor der man sich wirklich in Acht nehmen muss. Wenn wir das Wort Gottes verlassen und die Berufung auf irgendwelche menschliche, vermeintliche Weisheit, Philosophie, so verlieren wir sehr schnell den Boden unter den Füßen. Zudem ist jedes Herumdöckterle in Anführungs- und Schlusszeichen am Wort Gottes letztlich eine Auflehnung gegen Gott. Deshalb sollten auch wir uns anhand der Bibel prüfen, was uns mit der Gnade und der Hilfe Gottes gelingen möge. Kehren wir nun zum eigentlichen Thema der heutigen Predigt zurück. Was wir hier unter Auflehnung oder Auflehnen verstehen wollen, ist, glaube ich, klar. Ich habe es ja eingangs bereits gesagt. Es geht darum, dass wir, wenn man das allgemein anschaut, dass wir Widerstand leisten gegen etwas oder jemand, dass wir jemandes Willen oder Anschauung nicht akzeptieren wollen und uns entsprechend widerspenstig zeigen. Und nur ganz nebenbei, es gibt übrigens auch eine ganz andere Bedeutung von Auflehnen, nämlich, dass wir uns zum Beispiel auf etwas auflehnen, also abstützen, zum Beispiel bei einem Stuhl, wenn wir die Arme auf die Armlehne eben auflehnen. Und das ist eigentlich dann ein positiver Inhalt dieses Begriffes. Und etwas, wo wir, wenn wir uns auflehnen auf etwas, wo wir eben Halt finden, und das können wir ja auch im übertragenen Sinne, natürlich bei Gott und in seinem Wort, können wir genau diesen Halt finden. Dann hat Auflehnen etwas, einen positiven Inhalt. Gott hat uns Menschen in der Schöpfung Gaben, Talente und Vorrechte gegeben, die jedem von Einzelnen von uns Individualität und Freiheit erlauben. Wir sind alle unterschiedlich gemacht, wir haben auch ganz unterschiedliche Talente geschenkt bekommen und die Freiheit, uns für oder auch gegen etwas zu entscheiden. Und ein bewusster Missbrauch dieser Gaben, Talente und der Freiheit führt den Menschen eben zur Auflehnung oder ist Auflehnung, auf die dann folgt unser Fall, folgt. Die ursprüngliche Lage oder Situation des Menschen war eigentlich, kann am besten vielleicht so beschrieben werden, als Unschuld, oder so wie kleine Kinder. Jesus hat ja auch gesagt, solchen gehört das Himmelsreich, als er als die Kinder zu ihm gebracht wurden. Aber diese Unschuld des Menschen war jedoch keine eingebaute und unveränderliche Größe, wie sich dann schon bald ja zeigen sollte. Wir sind nicht wie Computer darauf programmiert, unserem Schöpfer bedingungslos zu gehorchen. Der Mensch ist keine Maschine, sondern er ist eine Persönlichkeit, die eben in freier Beziehung zu ihrem Schöpfer steht. Und ob er in der Beziehung zu Gott bleiben will oder nicht, lag an den Entscheidungen, die er frei treffen kann. Also ganz zu Beginn war er also nicht gezwungen, Gottes Weg zu gehen. War kein Zwang da, sondern Freiwilligkeit. Das sollte eigentlich in jeder echten Beziehung ja so sein. Eine Beziehung auf Basis von Unfreiheit oder gar Zwang kann ja nicht funktionieren. Gott hat dem Menschen seine Entscheidungsfreiheit auch nicht verschwiegen. Er hat ihm aber auch ganz klare Anweisungen gegeben. Der Mensch hatte die Wahl schon ganz zu Beginn. In 1. Mose, in den Versen 2. Kapitel, in den Versen 16 und 17, lesen wir dann auch: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Obwohl wir alle mehr oder weniger von anderen in unseren Entscheidungen beeinflusst werden, müssten wir letztlich die Verantwortung für unsere Entscheidungen selbst tragen. Eigenverantwortung nennt man ja so etwas, ist allerdings ein Begriff, der, so scheint mir jetzt als persönliche Meinung, je länger mehr aus der Mode zu geraten scheint. Das habe ich also zum letzten Mal jetzt gerade Anfang Woche bemerkt, als bei uns der Geschirrspüler ersetzt werden musste und wir dann ein neues Gerät bekommen haben und dazu natürlich eine Bedienungsanleitung und die ersten 7 Seiten, oder, nur Deutsch, nicht auf 50 Sprachen, nur Sicherheitshinweise. Oder, und also ich habe mittlerweile fast Angst vor diesem Gerät. Oder. Da gibt es Gefahren, die hätte ich vorher gar nicht gewusst. Verätzungsgefahr, Erstickungsgefahr, Quetschgefahr, dass man sich irgendwie beim Montieren einen Stromschlag holen kann, das kann ich noch nachvollziehen, aber die Verätzungsgefahr und also eben nur nebenbei. Und wir haben uns dann auch lustig gemacht, also meine Generation zumindest vor 20, 30 Jahren über die Amerikaner, als man, wenn man eine Mikrowelle gekauft hat, dass eben solche Dinge, das habt ihr sicher gehört, auch mit den Katzen, dass man die Katze nicht in den Mikrowellenherd tun soll. Und jetzt sind wir selbst, das ist schon wahrscheinlich so weit. Aber das nur am Rande, oder? Eigenverantwortung. Und die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu wählen, beinhaltet eben auch die Verantwortung, sich für das Gute zu wählen. Auf dem Weg hierher sehe ich immer eines dieser blauen Plakate mit der gelben Schrift da und ein Vers, meistens vereinfacht aus der Bibel, oder? Das sind, finde ich, sehr gute Plakate und hoffe, dass da schon sehr viele Menschen ins Grübeln und ins Nachdenken gekommen sind. Und das Plakat, das ich jeweils sehe, das jetzt seit einiger Zeit aufgehängt ist, dort steht: Das Böse meiden ist Einsicht. Oder das heißt, das Böse meiden, dass man sich eben gegen das Böse entscheidet. Und das ist Einsicht, kommt aus Hiob 28. Und in der Geschichte vom Sündenfall sehen wir, wie wir Menschen versuchen, das war damals so und heute immer noch, sich vor dieser Verantwortung zu drücken, vor den Folgen des für eigene Entscheide nicht gerade stehen zu wollen. Adam schiebt die Schuld auf die Eva. Sie hat mir von diesem Apfel zu essen gegeben und Eva ihrerseits zeigt auf die Schlange. Sie hat mich verführt. Aber das Verhalten Gottes zeigt, dass sie alle an den von ihnen begangenen Sünden schuldig geworden waren. Und die Auflehnung des Menschen gegen seinen Schöpfer kann ja auch nicht als einmaliger Ausrutscher abgetan werden. Der Mensch stellt Gottes Autorität immer wieder in Frage, indem er ihm einfach nicht gehorchte. Er zweifelte daran, tut das auch heute noch, dass es Gott war und ist, der weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. So lehnt er und lehnten wir uns immer noch bewusst gegen Gott auf und gingen unsere eigenen Wege. Das hat sich ja bis heute eben nicht grundsätzlich verändert. So wurde der Mensch zu einem sündigen und gefallenen Geschöpf, zu dem, was die Menschheit eben heute ist. Seinem Schöpfer entfremdet, eben hoffentlich nicht wir, muss das Menschengeschlecht als Ganzes von der Bibel her als gefallenes Geschlecht irgendwie bezeichnet oder beschrieben werden. Das Ebenbild Gottes im Menschen wurde jedoch nicht ganz zerstört. Es ist immer noch vorhanden, wenn auch verzerrt. Und die Sünde wurde eben allgegenwärtig. Die Menschen von heute, ihr Handeln und ihre Entscheidungen unterstreichen ihre Verdorbenheit und die ganze Menschheit leidet unter dieser Not. Der Sündenfall hat gezeigt, dass wir Menschen anfällig sind für Einflüsse, die uns nicht gut tun. Und wie bereits Adam und Eva machen wir andere, oft Gott, für die schlechten Dinge, die wir in der Welt sehen oder die in unserem eigenen Leben passieren, verantwortlich. Da gehen wir aber leider von einem Menschen- bzw. Gottesbild aus, das eben nicht der Bibel entspricht. Begehen wir dann nicht den Fehler, dass wir Gott für Missstände verantwortlich machen wollen, die eigentlich von uns Menschen durch unsere Entscheidungen verursacht worden sind. Durch unseren Widerstand, unsere Auflehnung gegen Gott. Diese Auflehnung stürzt den Menschen aber ins Unglück. Denn Gott kann in seiner absoluten Heiligkeit, von der wir ja auch jetzt gerade gesungen haben, die Sünde nicht dulden. Gott schuf den Menschen für ein Zusammenleben mit anderen Menschen. Wir sind also soziale Wesen, auch wenn das in Zeiten von Corona manchen nicht mehr so vorkommen mag. Er schuf uns als ein gesellschaftliches Wesen. Es ist daher nicht weiter überraschend, wenn die Schrift lehrt, dass das ganze Menschengeschlecht in den Sündenfall verwickelt ist, obwohl kein Mensch der Sünde eines anderen Wegens bestraft, verdammt werden kann. Weil wir eben das Gute verworfen haben und lieber unsere eigenen statt die Wege Gottes gehen, sind wir schuldig vor ihm. Und diese Schuld ist sowohl ein Gefühl als auch ein Fakt, eine Tatsache. Sie äußert sich als Gefühl, indem unser Gewissen nämlich uns sagt, dass wir, oder wenn wir falsch gehandelt haben, wir schämen uns dann und fühlen uns vielleicht auch schuldig für das, was wir getan haben. Es ist aber eine Tatsache, weil Gott weiß, dass wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Wir sind schuldig geworden, wie ein Verbrecher schuldig geworden ist und verurteilt wird und dann seine Schuld im Gefängnis büßen muss. Wir verdienen Gottes Gericht. Niemand kann den Auswirkungen der Auflehnung des Menschen gegen Gottes Autorität entrinnen. Im dritten Kapitel von 1. Mose werden Mann und Frau aus dem Garten Eden verwiesen und Gott sagt ihnen, dass sie von nun an durch harte Arbeit ihren Lebensunterhalt selbst verdienen müssen. Gott hatte keine andere Wahl, weil er gerecht und heilig ist, kann er das Böse nicht dulden und Gott nimmt eben unsere Sünden ernst. Was sind nun die Folgen für uns Menschen? Als Ergebnis seiner Auflehnung erfährt der Mensch zwar gewisse Einschränkungen, doch die Bibel betont, dass der Hauptverlust natürlich auf der geistlichen Ebene liegt. Er hat sich nämlich damit das Wertvollste, was es gibt, das Vorrecht, den freien Zugang zu Gott und die Gemeinschaft mit ihm verscherzt. Durch die ganze Menschheitsgeschichte und die Geschichte des Gottesvolkes war es immer wieder die Sünde, die Hindernisse zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott aufgebaut hat. In der Entfremdung von Gott weiß der Mensch nichts von Gott und seinen Wegen. Er ist unfähig, seine eigentliche Bestimmung zu erfüllen. Die Bibel lehrt uns, dass Sünde und der Tod einander bedingen. Im ersten Teil vom Vers 23, im sechsten Kapitel vom Römerbrief, schreibt ja Paulus, dass der Tod der Sünde Lohn sei. Wir leben ja in ganz besonderen Zeiten, das sind uns, glaube ich, alle einig. Ich möchte jetzt den Fokus ein bisschen auf etwas anderes lenken. Vieles von dem, was seit ungefähr einem Jahr passiert, gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Wir sitzen hier mit Masken und nicht nur wir, sondern praktisch weltweit müssen Menschen jetzt diesen Mund-Nasen-Schutz, wie es so schön heißt, an immer mehr Orten immer öfter tragen. Die weltweiten Lockdowns, vor allem im April und im Mai letzten Jahres, waren eine bisher nicht vorstellbare, also unvorstellbare Premiere. Selbst unter dem Begriff Lockdown konnten wir uns ja bis vor nicht allzu langer Zeit kaum oder überhaupt nichts vorstellen. Es ist deshalb nicht weiter erstaunlich, dass die ganze Corona-Krise auch im Zusammenhang mit Prophetien und Aussagen in der Bibel zur Endzeit in Verbindung gebracht wird oder in Zusammenhang gebracht wird. Dabei geht es vor allem um das Buch Daniel, einige Kapitel dort, und Matthäus 24 natürlich das Buch der Offenbarung. Es ist meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen, dass viele Entwicklungen, die wir gegenwärtig beobachten können, endzeitlich, und damit meine ich quasi endzeitlich gedeutet werden können. Seit der Auferstehung von Jesus Christus, spätestens seit dann leben wir auch in der Endzeit und auch in der Bibel lesen wir auch, dass die damals schon in der endzeitlichen Erwartung gelebt haben. Aber allerdings braucht es dazu, und das möchte ich wirklich sagen, sehr, 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 sehr viel Demut, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Jesus selbst hat gesagt, dass eben jener Tag und die Stunde niemand weiß, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein der Vater. Und es geht mir heute auch nicht darum, mein Verständnis oder meine Meinung dazu zu diesen verschiedenen Bibelstellen auszubreiten, weil es ja gar nicht das heutige Thema ist. Ich möchte aber auf Aussagen von Paulus zu den Geschehnissen der letzten Tagen zu sprechen kommen. Diese finden wir im zweiten Brief an Timotheus, in Kapitel 3, in den Versen 1 bis 9. Und darum, in diesen Versen geht es eben eigentlich auch um Auflehnung. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben, aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Soweit der Text aus dem Kapitel 3 des zweiten Briefes an Timotheus. Also wenn die Bibel von den letzten Tagen spricht, sei es im Alten oder im Neuen Testament, so ist damit immer die Zeit unmittelbar vom Anbruch oder Beginn des messianischen Friedensreiches vor der Wiederkunft von Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit die Rede. Für diese letzte Zeit sind für verschiedene Bereiche oder Gebiete, also zum Beispiel für die Gemeinde, für Israel, die Welt, aber auch für die Natur, verschiedene Entwicklungen angekündigt, vorausgesagt, die bei deren Eintreten eben Vorzeichen für das Kommen von Jesus Christus sind. Paulus spricht von diesen letzten Tagen als eine schlimme Zeit, die kommen werde. Interessant ist übrigens, dass Paulus diesen Brief aus seiner zweiten römischen Gefangenschaft geschrieben hat, als er persönlich selbst gerade wieder einmal in einer schlimmen Zeit war. In einer Aufzählung nennt Paulus 18 nicht gerade vorteilhafte Kennzeichen oder Attribute, Merkmale, die die Menschen in dieser letzten Zeit immer stärker eben ausmachen oder charakterisieren werden. Ihr Leben ist durch Dinge gekennzeichnet, die im Widerspruch zum Willen Gottes stehen, weil sie aufgrund der fehlenden Neugeburt nicht über die Kraft verfügen, dauerhaft der Sünde zu widerstehen und gemäß Gottes Willen zu leben, sondern eben in Auflehnung gegen ihn. Trotzdem betonen diese Menschen ihre Religiosität, Spiritualität oder ihr Christsein. Aber wie Paulus schreibt, ist dies alles nur ein äußerer Schein von Gottesfurcht, ohne wirkliche Substanz. Und von solchen Leuten soll Timotheus sich abwenden. Denn aus dieser Gruppe von Menschen mit einer verdorbenen Gesinnung entwickeln sich Irrlehrer. Diese predigen nicht die Wahrheit, sondern sie schleichen sich in die Häuser ein wie die Schlange und verbreiten dort den Irrtum. Aber durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen, wie es Paulus in Römer 16 dann schreibt. Ihr ganzes Wesen ist eigentlich eine Auflehnung gegen Gott. Sie scheinen damit die biblische Freiheit vom Gesetz mit Gesetzlosigkeit zu verwechseln. Im Gleichnis des verlorenen Sohnes musste dieser Sohn, als er zurückkehrt zu seinem Vater, keine Bedingungen erfüllen. Der Vater hat ihm nicht gesagt, so wasch dich mal und zieh saubere Kleider an und treib das Geld auf, das du da verjubelt hast, und dann kannst du dann vielleicht wieder kommen und vielleicht nehme ich dann auf. Nein, er hat ihn bedingungslos aufgenommen und in seine Arme genommen. Und der Sohn hat aber Buße getan, hat sogar gesagt, dass er nicht wert sei, Sohn genannt zu werden, hat sein Leben geändert. Und Gesetzlosigkeit wäre es gewesen, wenn der Sohn dann nach dem Empfang der ganzen Liebe und seines Vaters dann weitergemacht hätte wie vorher, mit den, wie er den Schweinen gelebt hat und mit den Dirnen. Gott nimmt uns an, so wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern. Paulus zeigt uns, dass diese Gesetzlosigkeiten der ganzen Welt und mancherorts in den Gemeinden zu den Vorzeichen der Wiederkunft von Jesus Christus gehört. Schaut man auf die heutige Welt, so erkennt man unschwer, dass viele der von Paulus aufgeführten Merkmale bereits weit verbreitet sind. Ob das wie die weltweiten Lockdowns auch etwas Erstmaliges ist, oder ob es eine solche Dekadenz schon einmal oder mehrmals gegeben hat, vermag ich nicht zu beurteilen. Für uns persönlich und für uns als Gemeinde gilt es jedenfalls, auf der Hut zu sein. In Johannes 14, im Vers 4, sagt Jesus Christus: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ja, bleiben wir persönlich und als Gemeinde in ihm, so kann uns nichts passieren, weil er dann in uns bleibt. Ich habe den ersten Teil von Vers 23 aus Kapitel 6 des Römerbriefs bereits zitiert. Und hier nun zum Abschluss der vollständige Vers mit dem zweiten Teil und auch noch mit dem vorangehenden Vers 22. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir Menschen erliegen oft den Verlockungen, fallen auf den Betrug der Selbstverwirklichung herein und meinen dabei noch, wir täten uns etwas Gutes. Dabei verwecken wir das Leben, der Tod ist der Sünde Lohn. Wenn wir aber bereuen, umkehren und die Versöhnung durch Jesus Christus glaubend annehmen, so vergibt uns Gott die Sünden und schafft eine geistliche Neugeburt. Das ist das neue Leben, nachdem wir Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben und ihm unser Leben übergeben haben. Frei von der Sünde und dann damit auch frei von der Auflehnung. Amen.